Deutschlandfunk Kultur heute.
Ist ein Arbeitsausweis der Ghettoverwaltung Litzmannstadt für einen 16 Jahre alten Jungen aus dem Jahr 1944 ein ganz gewöhnliches Los, das für 800 Euro in einer Auktion ausgerufen werden sollte? Nach Kritik wurde die Versteigerung von NS-Dokumenten abgesagt. Mehr gleich hier zu Beginn. Hoffmanns Erzählungen an der Berliner Lindenoper, Tierdarstellungen in der Skulptur um 1900 und ein Philosophiefestival in Berlin. Alles das haben wir im Programm und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Im Katalog eines Neusser Auktionshauses fanden sich NS-Dokumente und Briefe von Holocaust-Opfern. Kritik an der beabsichtigten Versteigerung wurde rasch laut. Das Auschwitz-Komitee forderte die Absage des, Zitat, zynischen und schamlosen Unterfangens. Das Auktionshaus gab dem Druck nach, Katalog und Preise waren gestern von der Internetseite verschwunden. Heute Mittag gab es eine kleine Demonstration am Auktionshaus, denn offen bleibt die Frage, was mit mehreren hundert Dokumenten nun geschieht. Gehen sie in private Hände, öffentliche Archive? Unser Landeskorrespondent Jonas Panning war da und berichtet.
Ein Gewerbegebiet am Rande der Stadt Neuss vor den Toren Düsseldorfs. Ein Dutzend Menschen versammelt sich an diesem Mittag vor einem Bürogebäude. Hier hat ein Auktionshaus seine Räumlichkeiten, das in den vergangenen Tagen bis nach Israel für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Düsseldorfer Martin Heil, der sich schon länger auch für die Befreiung israelischer Geiseln in den Händen der Hamas einsetzt, hat die Kundgebung angemeldet. Er war fassungslos, als er von der Auktion erfuhr, erzählt er.
Es kann nicht sein, dass in Deutschland Menschen 80 Jahre nach der Nazizeit Geld verdienen, indem sie Relikte aus dieser Zeit privat verkaufen, versteigern. Die gehören entweder an die Überlebenden zurückgegeben oder halt in Erinnerungsstätten, Museen für pädagogische Arbeit, aber nicht mit Gewinn verkauft.
Über 600 Einzelobjekte aus der Sammlung eines privaten NS-Forschers sollten bei der Auktion angeboten werden. Unter dem Titel Das System des Terrors, Volume 2, 1933 bis 1945. Darunter mehrere hundert Briefe von KZ-Häftlingen, Arbeitsausweise, Judensterne. Aber auch Dokumente von Tätern wie antisemitische Propagandaplakate, Karteien der Gestapo und, wie der WDR berichtet, sogar die Notizen eines Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz. Am Freitag war Martin Heil auf die Online-Auktion aufmerksam geworden.
Ich habe das an Ranford der Lives gegeben. Das ist eine Organisation, die während der Geiselnahme der Israelis in Gaza, die ja noch nicht komplett beendet ist, wöchentlich auf der Kühe Spaziergänge gemacht hat, um an das Thema zu erinnern. Und die haben das in ihre Kanäle gespielt. Und am Sonntag war ich überrascht, wo es überall aufgetaucht ist.
Am Wochenende fanden sich nicht nur Meldungen in israelischen Medien wie der Jerusalem Post, auch internationale Spitzendiplomaten meldeten sich zu Wort. Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU sagte, so etwas gehöre sich schlicht und ergreifend nicht. Sein polnischer Amtskollege Radoslaw Sikorski nannte die geplante Auktion einen ungeheuerlichen Vorgang. Er hatte sich wohl auch deshalb eingeschaltet, weil ein Großteil der Dokumente von polnischen Juden stammt.
Aus meiner Sicht ist das wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang und ich habe das im Grunde nicht glauben können,
sagt die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Silvia Löhrmann, im Gespräch mit unserem Sender.
Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass durch die öffentlichen Aktivitäten, ob das jetzt das Auschwitz-Komitee ist oder auch die Politik, dass das jetzt abgesagt wurde.
Gestern hatte das Neusser Auktionshaus die geplante Versteigerung schließlich aus dem Angebot genommen. Welche Rolle die nordrhein-westfälische Landesregierung bei der Entscheidung spielte, ist unklar. Ein Sprecher des Chefs der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski von der CDU, teilte mit, Liminski habe in einem Telefonat mit dem Gründer des Auktionshauses von dessen Entscheidung erfahren. Das Auktionshaus selbst reagierte auf mehrmalige Kontaktversuche des Deutschlandfunks nicht. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung teilte es mit, private Sammler betrieben intensive Forschung. Ihre Tätigkeit diene nicht dem Handel mit Leid, sondern der Bewahrung der Erinnerung. Die dürfte jedoch in Museen oder Erinnerungsstätten besser aufgehoben sein. Eigens aus dem israelischen Haifa waren deshalb heute David Shabach und sein Vater Shimon nach Neuss gereist. Sie kümmern sich um Holocaust-Überlebende und betreiben in Haifa ein Museum.
Es ist besser, es uns zu verkaufen oder uns zu geben als irgendeiner Person, von der man nicht weiß, was sie damit tut. Wir können es dann in unserem Museum in Haifa ausstellen und es der Welt zeigen. Es käme so in gute Hände.
Auch die polnische Regierung hat offenbar Interesse an den Dokumenten. Geht es nach der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten Silvia Löhrmann, sollte zunächst herausgefunden werden, ob es Nachfahren gibt. Sie hätten den ersten Anspruch auf die Dokumente. Dass diese für kommerzielle Zwecke überhaupt versteigert werden dürfen, hätte sie selbst nicht für möglich gehalten. Löhrmann will deshalb ein Verkaufsverbot prüfen lassen.
Wir haben diese Woche Bund-Länder-Kommission aller Beauftragten und ich werde das auch da ansprechen. Ich bin keine Juristin, aber da sind einige Juristen, denke ich, und ich will auch fragen, ob es vergleichbare Fälle schon an irgendeiner anderen Stelle gegeben hat, um das zu prüfen. Es gibt ja das Ziel eines Kulturgutschutzgesetzes und ob das möglich ist, das da zu berücksichtigen, das muss geprüft werden. Da kann ich jetzt keinen Schnellschuss hier öffentlich äußern.
Silvia Löhrmann, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, im Beitrag von Jonas Panning über Gestapo-Karteikarten und Häftlingsbriefe. Eine Demo vor dem Neusser Auktionshaus. Jacques Offenbach, der war mit über 100 Bühnenwerken ebenso produktiv wie erfolgreich. Der Operette verhalf er zu Durchbruch und Wirkung. Seine letzte Opernuraufführung von Hoffmanns Erzählung erlebte er 1881 nicht mehr. Er war zuvor gestorben. Auf den Bühnen ist das Werk so beliebt, es hat spukhaft romantische Elemente und Ohrwürmer wie diese hier, die berühmte Barcarolle. Die gefragte US-amerikanische Regisseurin Lydia Steyer hat das an der Berliner Lindenoper nun neu inszeniert. Offenbachs Oper basiert auf einem Schauspiel von Jules Barbier und Michel Carré, das wiederum auf E.T. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann, vom verlorenen Spiegelbild und anderen zurückgreift. Gesucht wird, wie sollte es anders sein, die ideale Frau. Meine Kollegin Elisabeth Richter hat die Premiere in Berlin gesehen. Elisabeth Richter, welchen Ansatz wählt denn die Regisseurin Lydia Steyer, um diese perfekte Frau zu finden?
Also die findet er natürlich am Ende erstmal nicht. Natürlich nicht. Das ist eher da so ein bisschen wie im Buddhismus, kann man vielleicht sagen. Der Weg ist das Ziel. Und es ist ja oft so, dass jemand eine Angst davor hat, ein Ziel tatsächlich zu erreichen. Und so ist das bei dem Hoffmann auch. Er scheitert am Ende. Bei Lydia Steyer stirbt Hoffmann am Anfang gleich. Er ist heruntergekommen, gealtert, frustriert, alkoholisiert und die Geschichte, er wird dann im Rückblick erzählt. Das ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, also ähnlich wie bei Faust, der auf sein gescheitertes Leben zurückblickt. Und dieses Gut und Böse wird symbolisiert durch die Muse, Niklos, in Berlin ein Engel, der aus einer Wolke vom Himmel runterschwebt. Und dann gibt es das Böse, das ist ein Teufel, eine Art Mephisto. Und alle Bösewichter dieser Oper, Lindorf im ersten und fünften Akt, Coppelius im zweiten, Dr. Miracle und da Bertuto, die werden alle von einer Person gesungen, diesem wirklich fantastischen Bass, Roberto Tagliavini. Und der schlüpft zwar in verschiedene Kostüme, ist aber immer so an kleinen Hörnchen am Kopf als Teufel erkennbar. Und er steht natürlich für Hoffmanns destruktive, wilde Triebe und tritt dann auch manchmal mit einem riesigen Penis auf.
Jetzt interessiert uns natürlich, wo sie das Ganze ansiedelt. Im Fantastischen oder im Realen einer Großstadt?
Es ist eher real, also es gibt aber auch fantastische Elemente. Also der Bühnenbildner Momme Hinrichs hat da ganz verschiedene Orte kreiert. Am Anfang haben wir eine Straßenecke, die könnte irgendwo in Berlin sein. Der Olympiaakt ist in einem riesigen amerikanischen Kaufhaus, das spielt zur Weihnachtszeit. Der Antoniaakt ist ein spießiges Zimmer, zurück geht's dann wieder nach Berlin. Und zwischen den Akten, das ist interessant und da kommt das Fantastische ein bisschen ins Spiel, wandelt sich die Bühne in einen dunkelgrünen Raum mit Leuchtschrift und da steht Purgatory, also Purgatorium, Fegefeuer und durch das muss natürlich die Seele des ja schon toten Hoffmann am Anfang gehen und beweisen, dass er das also besteht, um dann am Ende in den Himmel zu kommen und dort tauchen oft wieder so bedrohliche Teufelsfiguren auf.
Frau Richter, führt diese Inszenierung dem Stück etwas Neues hinzu, einen anderen Blick auf die Geschichte?
eigentlich nicht. Es ist mir zu sehr auf diesen Gut-Böse-Antagonismus reduziert. Und Hoffmann, den Titelhelden, den fand ich fast profillos inszeniert. Er ist so ein trotteliger, hilfloser Typ mit langen, weißen Haaren. Aber dass er sich quält und leidet, dass er scheitert immer wieder, das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Und da verblasst er regelrecht gegen zu den eigentlich doch recht stark inszenierten Teufel. Und ja, Pene Pati, dieser Star-Tenor aus Samoa, der ja derzeit sehr, sehr gefragt ist, in der Titelpartie, der hat die Partie auch eher zart und lyrisch angelegt. Das Brillante fehlt der Rolle. Wir hören ihn mal mit einem kurzen Ausschnitt.
Pene Pati als Hoffmann mit der Staatskapelle Berlin unter Bertrand Billy. Wie war die musikalische Umsetzung? Der schweizerisch-französische Dirigent ist ja ein Kenner des Repertoires.
Auf jeden Fall. Und er hat auch die Staatskapelle Berlin mit einem sehr schönen homogenen Klang profiliert, mit viel Kraft und auch sehr durchsichtig. Bei den Sängern, die waren zwar im Großen und Ganzen sehr gut alles besetzt, aber mich hat besonders beeindruckt die Antonia von Julia Kleiter mit einem wunderschönen, starken Timbre, die auch die Verzweiflung der Figur sehr gut vermittelt hat. Serena Saenz als Olympia war super und blitzsauber in den Koloraturen und ganz großartig in vielen Schattierungen der Bass Roberto Tagliavini als Teufel. Wie gesagt, es überzeugt eher musikalisch. Die Regie hat so ein bisschen die Vielschichtigkeit des Stücks etwas außer Acht gelassen. Da habe ich schon stärkere Sachen von Lydia Steyer gesehen.
Sagt Elisabeth Richter über Hoffmanns Erzählungen gesehen an der Lindenoper. Danke für diesen Bericht. Ist eine Diskussion über Verlust eigentlich ein Verlust oder ein Gewinn? Oder ist das binäre Schema aus Gewinn und Verlust schon das ganze Problem? Solche Fragen, die werden beim Philosophiefestival Philo Live gestellt, das am Wochenende in Berlin zum zweiten Mal stattfand. Begriffe wie Zeitenwende, Verlust, Krise oder Resilienz, die werden da gewälzt, gewrungen, gefiltert, gerührt und geschüttelt. Im großen Sendesaal des RBB mit dem Soziologen Andreas Reckwitz, der Autorin Juristin Julie C. unter dem Titel Vom Umgang mit Verlusten, wie wir Zukunft zurückgewinnen, wurde da gesprochen. Für uns dabei Cornelius Bühlenkemper.
Andreas Reckwitz sieht die Angst vor dem Verlust an Sicherheit, Status oder Wohlstand als ein Grundproblem der Gegenwart. Während man Verlustängste früher mit der Vorstellung beruhigte, die Zukunft sei berechenbar und bringe Verbesserung, sei dieser Optimismus heute abhanden gekommen.
Das war immer eigentlich der Doppelhorizont der Modernen und des Fortschrittsdenkens, Überfluss und Freiheit. Wir sprechen über Sicherheit. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass im Grunde auch, sagen wir mal, diese überschießenden Fortschrittserwartungen, die ja eigentlich die Moderne geprägt haben und die sie auch vorangetrieben haben, wie reduziert sie mittlerweile sind.
Mit dem Begriff Verlust konnte Reckwitz Diskussionspartnerin, die Autorin und Juristin Julie C., wenig anfangen. Statt von Verlust sprach sie von Veränderung oder gar Normalisierung. Krisen und Probleme habe es immer gegeben, eine Idealisierung der Vergangenheit sei kontraproduktiv. Heute fehle der Politik allerdings aus Angst um Mehrheiten der Mut zu entschlossenem Handeln.
Wenn man sozusagen das optimal glückliche Leben so definiert, dass alles so sein muss, wie ich es gern hätte, störungsfrei, optimiert und irgendwie so smooth. Also wenn das unsere Nulllinie ist, dann wird alles Verlust sein, alles wird Sicherheitsproblem sein und so weiter und so fort. Und dann weiß ich nicht, ob das so funktioniert, wie das mal gedacht war. Nämlich, dass lauter mündige Bürger miteinander über was reden und am Ende eine mehr oder weniger okaye Lösung finden. Weil das ist ja die Definition von Demokratie und nicht totale Kontrolle über sämtliche Unwägbarkeiten.
Julie C. plädierte dafür, Risiko und Freiheit, Kontrolle und Akzeptanz von Verlusten gegeneinander abzuwägen und so nachvollziehbare politische Entscheidungen zu treffen. Um Abwägung ging es dann am Sonntag auch beim Autoren und Rechtsphilosophen Bernhard Schlink. Auf die Frage, gibt es Gerechtigkeit, antwortete Schlink, Gerechtigkeit bedeute nicht Gleichheit, sondern basiere auf dem antiken moralphilosophischen Prinzip suum cuique, jedem seins. Die Gründe für eine Ungleichbehandlung seien genau abzuwägen und immer Fall für Fall zu entscheiden.
Es gibt große Gerechtigkeitserwartungen, die so groß und dabei so diffus sind, dass sie nur enttäuscht werden können. soziale Gerechtigkeit zu fordern, bleibt letztlich leer, solange wir nicht sagen können, es geht ganz konkret um dieses soziale Problem. Und soziale Gerechtigkeit einfach fordern und natürlich immer was finden, wo es nicht funktioniert und dann enttäuscht sein, das scheint mir das Problem unserer Gesellschaft zu sein.
Was gerecht ist, so Schlink, sei stets eine Aushandlung zwischen Gesellschaft und Individuum, zwischen Zweck und Folgen. Das Prinzip der Abwägung stand dann erneut im Mittelpunkt beim Gespräch zwischen der Autorin Lucy Fricke und der Philosophin Barbara Bleisch über die Mitte des Lebens. Lebensziele und das tatsächlich Erreichte solle man behutsam abgleichen, so Bleisch. Die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist, könne zwar neue Energien mobilisieren, zugleich aber solle man beim Rückblick auf frühere Entscheidungen dem Prinzip der transformativen Erfahrung folgen. Bleisch betonte,
dass nämlich das Leben uns immer verändert. Und wenn wir zurückblicken und denken, meine Güte, wie habe ich so blöd sein können und diesen Typen heiraten zum Beispiel, dann irren wir uns, wenn wir denken, wenn ich zurück könnte, würde ich anders entscheiden. Weil wenn wir zurück könnten, dann hätten wir alle diese Erfahrungen nicht gemacht und wir würden wieder genau gleich entscheiden. Und auch das hilft uns, versöhnlicher zu sein.
Anders als bei den Krustentieren der Weltmeere, die Aristoteles einst als Beispiel der Selbstgenügsamkeit anführte, gibt es für Menschen immer Gründe, Verluste und Versäumnisse zu bedauern. Krisen seien aber im Sinne Karl Jaspers als Moment der Existenzerhellung zu verstehen, so Barbara Bleisch. Die Philo-Life führte vor, wie philosophische Perspektiven nicht nur im Alltag, sondern auch in Politik, Wirtschaft und in der Demokratiegestaltung durchaus konkrete Ratgeber sein können.
Berichtet Cornelius Willenkemper. Der Bildhauer August Gaul, der war für seine Tierplastiken bekannt, vor allem für zwei in sich ruhende, ganz unheroische Löwen und zwei Adler, die er 1897 für das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal vor dem Berliner Schloss gestellt und gefertigt hatte. Schloss und Denkmal wurden von der DDR gesprengt. Die Bronzelöwen sind im Berliner Tierpark Friedrichsfelde. Zum Museum Frankfurter Städel gehört das Liebighaus und das ist für seine umfassende Skulpturensammlung bekannt. Gauls Werke werden dort zu den historischen Werken der Sammlung in Beziehung gesetzt. Und wie? Das sagt Christian Gampert.
Neben dem Bildnis des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert steht im Liebighaus August Gauls Porträtbüste eines Affen, eines sehr skeptisch schauenden Orang-Utans mit schrundigem Denkergesicht. Damit ist das Programm schon gesetzt. Tiere werden in dieser Ausstellung als durchaus vernunftbegabte, emotionale Verwandte des Menschen behandelt. Gauls Affe, Jumbo genannt, wurde 1895 gefertigt. Zu einer Zeit, als alle Welt über Charles Darwins Thesen von der Abstammung des Menschen diskutierte. Gauls Ansatz, den Tieren eine Psyche zu geben, war damals revolutionär, denn bis dahin kamen Tiere kunstgeschichtlich eher als mythologisch verfügbare wilde Wesen oder Mischwesen vor oder als politische Ikonen, die etwa bei Reiterstandbildern die Bedeutung der Herrschenden unterstrichen. Gaul dagegen entkleidet Tiere sozusagen ihrer Animalität und interessiert sich für die Grundformen ihres Körpers, die er bildhauerisch reduziert. Am schönsten sieht man das bei einer dunkel schimmernden, lebensgroßen, stehenden Löwin, 1900 in Bronze gegossen. Nichts deutet auf Jagdinstinkt und Gefahr hin, das Tier steht völlig entspannt und fast reflektierend da, ein kraftvolles Monument körperlichen Selbstbewusstseins. August Gaul hat die Eigendynamik tierischer Leiber ausführlich studiert. 1890 gewann er per Verlosung eine Dauerkarte für den Berliner Zoo, wo er jeden Morgen vorzugsweise Löwen, Affen oder Pinguine zeichnete.
Es ist aber auch so, dass er natürlich in einer Zeit aufgewachsen ist, in der der öffentliche Diskurs sich ganz stark in Richtung der Frage entwickelt hat, inwieweit der Mensch und die Tiere von gemeinsamen Urahnen abstammen.
Sagt Kurator Vinzenz Brinkmann. Hier sieht man, dass im alten Ägypten heilige Tiere wie Paviane oder Krokodile einbalsamiert wurden, während man im späten Griechenland und Rom Haustiere nicht unbedingt freundlich behandelte. Kinder würgen Gänse oder zerren Hähne am Flügel. Das in der christlichen Ikonografie wichtige Lamm Gottes wird von August Gaul völlig profanisiert. Einem im Wollhandel tätigen Hamburger unser Kontor stellt er zwei bronzene Schafherden ans Hauptportal und an einer Ecke des Gebäudes montiert er galoppierende Schweine. Das Haus grenzt an den Schweinemarkt. In der Mittelalterabteilung leistet sich die Ausstellung ein paar freundliche Provokationen. Inmitten von religiösen Darstellungen steht Gauls zottige Ganzkörperskulptur des Affen Jumbo, dahinter eine Schrift von Charles Darwin. Hier trifft Evolutionstheorie auf christliche Schöpfungslehre, Moderne auf Altes Testament.
Fast wie eine neue Bibel legen wir in diesen Raum auch eine Kopie der Erstausgabe von Charles Darwins Werk über das Verhalten der Tiere und der Menschen und versuchen auf diese Art und Weise einen Diskurs auszulösen.
Wegen Materialmangels verlegte Gaul sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf kleinere Formate, die beim Bürgertum aber großen Anklang fanden. Hier spielten Motive wie die sehr tierlastige Arche Noah, röhrende Elefanten oder possierliche Fischotter eine Rolle, die in Frankfurt mit Renaissance-Plastiken und Barockwerken kurzgeschaltet werden. Höhepunkt der Schau ist aber Gauls Landender Adler, ursprünglich einer seiner Beiträge für das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal vor dem inzwischen abgerissenen Berliner Schloss. Dieser Adler hat nichts Imperiales oder Nationalheroisches. Man sieht seine Flügel am Ende der Schau von hinten auf einem Balkon des Museums. Und wenn man dann aus dem Liebighaus heraustritt und den Adler mit fast 5 Metern Spannweite von unten sieht, dann wünscht man sich auf einmal fliegen zu können.
Löwen aus Bronze beißen nicht. Christian Gampert war das. Die Kulturmeldung mit Nicole Stricker fangen mit sehr vertrauten Klängen an, aber doch einer Überraschung.
Wir hören Bach, Werkeverzeichnis 1178, Giacona d-Moll. Also ein Johann Sebastian Bach, den man tatsächlich noch nie gehört hat. Erstmals sind in der Thomaskirche Leipzig heute 2 bislang unbekannte Orgelwerke vom damals 18-jährigen Bach aufgeführt worden. Aufgeschrieben wurden sie vom Bach-Schüler Salomon Günther John. So Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig, der die beiden Werke zwar seit schon 30 Jahren kennt, aber ihren Schreiber lange nicht identifizieren konnte.
Bei den beiden Stücken, die dieser John 1705 in seinem Unterricht bei Bach abgeschrieben hat, handelt es sich um ganz außergewöhnliche Kompositionen, die so viele Eigenheiten aufweisen, die man von keinem anderen Komponisten kennt.
Ja, und damit ist seit heute das Bach-Werkeverzeichnis also um 2 Nummern reicher. Mehr dazu dann später in unserer Sendung Musikjournal ab 20 Uhr. Erst gab es den Deutschen Buchpreis, dann den Bayerischen Buchpreis und jetzt auch noch den mit 30.000 Franken dotierten Schweizer Buchpreis. Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger ist offenbar der Roman des Jahres für die Jurys. Und der Künstler des Jahres, das ist Gerhard Richter, jedenfalls im Ranking des Magazins Monopol. Platz 2 belegt eine Region, die Golfstaaten. Dazu sagte die Chefredakteurin des Magazins, Elke Buhr, im WDR:
Die Golfstaaten sind eigentlich die Region, die im Moment überhaupt am meisten investiert in Kunst und Kultur. Da werden ja also allein in Saudi-Arabien sollen bis 2030 30 Museen aufmachen und ganz viel Kapital fließt in diese Region ab. Die wichtigsten beiden Messen, die Art Basel und die Fries, gehen jetzt in die Region nach Katar und nach Abu Dhabi. Und an dieser Region kommt einfach keiner mehr vorbei, der sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt.
Ja, und die Frage, wer oder welche Institutionen den Diskurs aktuell prägen, die ist eben entscheidend für die Auswahl der Monopolliste. Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen Kessler sind offenbar gemeinsam mit 89 Jahren gestorben. Untrennbar waren die aus der DDR kommenden eineigen Zwillinge auch als Showgirl Doppel im Fernsehen. Blond, langbeinig und in den gemeinsamen Tanzszenen absolut synchron. So wurden sie ab den 60er Jahren als Dreamteam der Entertainment-Branche weltberühmt. Vor allem die Italiener liebten die Kesslers. Dort hatten sie auch einen ihrer letzten großen Fernsehauftritte vor 4 Jahren. Nun haben sie sich offenbar für einen gemeinsamen Tod entschieden. Und zum ersten Mal ist der dänische Daphne Music Award verliehen worden. Bekommen hat die mit 650.000 Euro dotierte Auszeichnung der chinesische Pianist Lang Lang.
Die Kulturmeldung mit Nico Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Die Nachrichten kommen gleich, dann die Information am Abend. Ein Thema dort, der Rentenstreit belastet den Koalitionsfrieden. Ihnen einen guten Abend.